Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch unsere Zuhörer im unteren Saal. Leider war es dieses Mal aus technischen Gründen nicht möglich, eine Bildübertragung nach unten in den Saal zu machen. Wir sind ja leider zum letzten Mal heute hier. Man sagt es manchmal so, das Leben ist Veränderung. Nächstes Jahr soll hier eine große Baugrube sein um diese Zeit. Und das hat ein was Gutes auch. Wir werden uns wohl nächstes Jahr als Übergangslösung in der Liederhalle treffen und dann werden auch die, die heute nur zuhören können, auch sehen dürfen. Selig sind, die glauben, ohne zu sehen, sagt unser Herr. Einen herzlichen Gruß in den unteren Saal. Mehr dazu dann 2010. Denn die Liebe des Christus drängt uns, die Versöhnung durch das Kreuz von Golgatha zu verkündigen. Die Bibel spricht als Gottes Wort heute zu uns. Im 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, im 14. Vers schreibt Paulus diesen Vers. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Paulus ist diese Folge des Sterbens ganz, ganz wichtig. Er setzt fort im nächsten Vers. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Paulus schreibt das nach Korinth. Paulus hat auch den Römern ganz deutlich geschrieben, dass das Sterben Christi Folgen hat, nachwirkt. Ich darf Ihnen lesen aus Römer 6, die Verse 8 bis 10. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Das ist eine Himmelfahrtsbotschaft, der die Sünde der Welt trug, hat den Preis für sie bezahlt und ist wieder beim Vater und sitzt zur Rechten Gottes. Und wir dürfen in ihm leben und von dieser Liebe erzählen, die unsere Sünde mit in ihren Tod nimmt. Dürfen diese Liebe tragen in eine Welt voller Lieblosigkeit, dürfen Gottes Liebe weltweit verkünden und dürfen uns von diesem Herrn segnen lassen in all unserem Tun. Auch heute Morgen beim Zuhören. Wir singen gemeinsam das Lied Herr, wir stehen Hand in Stand, Hand in Hand, das Lied Nummer 11, alle Strophen. Thank you. vor 7 Jahren ausgesandt. Und als die beiden damals vorn standen, oben auf dem Killesberg, da waren scheinbar die Reaktionen schon so wie kürzlich. Da waren die beiden, von denen ich spreche, eingeladen in Dillenburg bei einer Jugendkonferenz. Und als man sagte, junge Leute, die 7 Jahre jetzt in Afrika gearbeitet haben, dann gingen Heiko und Romy Schwarz nach vorn und ein Mädchen aus meinem Jugendkreis hier in Stuttgart, die sagte hinterher, und dann sind die vor und dann habe ich gesehen, die sind total jung und waren schon 7 Jahre in Afrika. Wann habt ihr die losgeschickt? Heiko Schwarz ist jung geblieben mit seiner Romy und arbeitet unter jungen Leuten. Ist von Halle weggezogen nach Guinea in eine muslimische Gegend. Vielleicht lesen einige von Ihnen über Beschneidung von jungen Mädchen. Eins der Themen, die den beiden dort begegnen. Und es gibt noch viele andere Realitäten. Was sagt man in so eine Situation hinein von Jesus? Ich freue mich, dass Romy und Heiko extra aus Frankreich angereist sind, wo sie gerade noch einmal Sprachunterricht nehmen, bevor sie mit uns wieder hinausgehen nach Guinea. Heiko wird uns jetzt berichten, was sie so machen. Romy wird unten bei Christliche Fachkräfte heute Nachmittag auch noch etwas mehr erzählen von ihrer Arbeit. Ich freue mich, Heiko, bitte komm und erzähl uns, was in Guinea passiert.
Dankeschön. Ja, wir arbeiten in Guinea in Telemele. Bis vor 7 Jahren wusste ich auch nicht, weder wo Telemele noch wo Guinea liegt, aber jetzt sind wir dort und es hat nichts mit Teletubbies zu tun. Auf den Einladungen stand das Jesuszeugnis für junge Leute. Ich habe mir was ganz anderes ausgedacht. Es geht um das Jesuszeugnis, aber ich möchte euch erzählen, wie es denn dazu kam, dass wir überhaupt dieses Jesuszeugnis den jungen Leuten bringen konnten. Und das hatte mit einem alten Herrn zu tun. Wir sind in Guinea angekommen vor 7 Jahren und relativ kurz nach unserer Ankunft kam da ein ellenlanger, dürrer Mann auf uns zu mit dicken Gläsern und sagt, ja, ich bin Baba Ibrahima und ihr seid jetzt meine Kinder. Ich adoptiere euch. Und das war schon eine ganz lustige Paarung, dieser alte, über 70-jährige Mann und dieses Babyface, was hier vorne steht. Aber es war eine echte Freundschaft. Er hat sich wirklich wie ein Vater verhalten für uns. Er, ein Muslim, seit seinen frühesten Kindesbeinen an, immer gewöhnt, 5-mal täglich zu beten. Und wir Christen aus dem westlichen Ausland, aber wir saßen 1-2 Mal die Woche mindestens zusammen, haben gemeinsam die Küche seiner Schwägerin erkundet, weil seine beiden Frauen unglaublich schlecht gekocht haben. Und so hat sich da wirklich eine Freundschaft über die Zeit entwickelt. Und wir haben gegenseitig auch über Jesus Christus, über unseren Herrn, den Romy und ich unseren Herrn nennen, gesprochen. Und eines Tages wurde Baba Ibrahima krank. Er war, wie gesagt, schon etwas älter und Afrika nimmt noch ein ganzes Stück mehr mit als die gute deutsche Behandlung, die man hier im Allgemeinen hat. Und wir merkten, er wird nicht wieder gesund werden. Und wir hatten öfter über Jesus und über den Himmel gesprochen. Und an einem Tag, wir waren dann jeden Nachmittag da und saßen dann 1-2 Stunden bei ihm, an einem Tag sagte ich, ich hatte das Gefühl, ich sollte ihn wirklich direkt darauf ansprechen, weißt du denn, wo du mal hingehen wirst, wenn du stirbst? Und das ist, wenn so ein anfangs 30er das einem alten Mann sagen soll, nicht so einfach. Ich habe ihn das gefragt und habe ihm vorgeschlagen, du Baba, Vater, vielleicht solltest du jetzt mal mit Gott die Sache klar machen, mit ihm beten, zu ihm reden. Und dann kam für mich der größte Schock, wir waren zu der Zeit schon fast 4 Jahre dort in Afrika, der größte Schock für mich, ein über 70-jähriger Mann, der jeden Tag 5-mal betet, der jedes Jahr einen Monat fastet, nicht isst und nicht trinkt, erst nach Sonnenuntergang, dass dieser Mann fragte, ja, beten? Wie macht man denn das? Er hatte keine Ahnung, wie er sich Gott nähern konnte. Diesem Gott, der im Islam so fern ist, so unerreichbar und von dem man nicht weiß, was will er eigentlich von uns? Ich habe ihm dann ein ganz einfaches Gebet gesagt. Er war an dem Nachmittag schon so schwach, dass er es gar nicht mehr laut beten konnte. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob er es gebetet hat, denn er ist eine halbe Stunde später gestorben. Aber, und das ist dieses große Aber, das hat uns die Türen geöffnet. Er ist beerdigt worden noch am selben Tag und er war ein geehrtes Mitglied der Gesellschaft dort. Zu seiner Beerdigung kamen 400 honorable, geehrte Leute der Stadt und haben sich auf dem großen Gebetsplatz versammelt und ich als Kind und Christ stand dann irgendwo daneben. Und er wurde beerdigt und sie sagten, ja, lass deinen Sohn durch. Und da haben sie dann den Weißen durchgeschoben. Und das für mich Interessanteste geschah danach, nach der Beerdigung, dass auf einmal mich einer der Moscheevorsteher am Arm griff und sagt, jetzt komm mal mit hier vor die Leute. Und ich dachte, oha, was passiert jetzt? Und dieser Mann sagte, ja, hier, er sieht diesen Weißen, der große Imam wird jetzt noch ein paar Worte zu ihm sagen. Und ich dachte, nein, bitte lass das nicht geschehen. Und der Imam hat angefangen, der Hauptimam der ganzen Region, und sagt, ja, wir kennen diese Weißen. Sie glauben nicht so wie wir, sie beten nicht so wie wir, sie sind ganz anders als wir. Und ich dachte, das kann nur schlecht enden. Und er sagte, aber sie haben sich wie Kinder verhalten zu ihrem Vater Ibrahim. Und das haben wir auch gesehen. Und deswegen, hat er dann verkündet, deswegen wird jetzt in der ganzen Region für das Seelenheil dieser Weißen gebetet, in allen Moscheen. Und also, wir hätten das jetzt nicht so für nötig gehalten. Tatsache ist aber, dass dieses Aufstehen des Imams uns die Türen geöffnet hat. Davor hatten wir ein Jahr lang versucht, eine Wohnung in der Stadt zu bekommen. Und die Islamische Liga hat gesagt, nee, an Christen wird nicht vermietet. Und an weiße Christen, sowas gab es hier noch nie, auch nicht. Danach haben wir eine Wohnung gefunden und konnten unser Center eröffnen, wo wir mit jungen Leuten arbeiten. Und die Kurse, die wir anbieten, sind jetzt ein Jahr im Voraus ausgebucht, weil wir da einen alten Mann hatten, der uns adoptiert hat. Was wir genau in Telemele machen, das können Sie, das könnt ihr heute Nachmittag noch hören, wenn Romy dann etwas mehr davon erzählt. Herzlichen Dank.
Bruder Amos sagt gerade, Telemele, Guinea, den Ort, den kenne ich. Also die Welt kommt zusammen in Stuttgart. Es wird dann gleich noch etwas Austausch geben, wahrscheinlich über Telemele. Ich möchte Sie mitnehmen in ein ganz anderes muslimisches Umfeld, wo die Dinge vielleicht genauso notvoll sind, aber eine ganz andere Prägung haben. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Afghanistan denken? Die Bundeswehr am Hindukusch? Die innenpolitische Debatte, die Nöte von Armeen, die mittlerweile längst wissen, dass man es mit Militär nicht mehr machen kann. Ich habe kürzlich bei einer Fachveranstaltung für Fachkräfte in der Entwicklungszusammenarbeit gehört, dass man jetzt überlegt, die Fahrzeuge der Bundeswehr auch weiß zu lackieren, wie die der Hilfsorganisationen, damit es ein besseres Image gibt, wenn man durch die Dörfer fährt. Irgendwie muss doch die Tür aufgehen, von der Heiko gerade berichtet. Diese Tür zu den Herzen der Menschen in einem Land, das die Versöhnung braucht. Unsere Kellers waren mit ihren Kindern in Afghanistan gewesen. Und Sie sehen, wie bei uns Arbeitsteilung auch funktioniert. Bei uns kriegt ja immer nur einer den Vertrag, aber dann gehen die Ehepaare zusammen und machen auch alles zusammen. Und vor kurzem hieß es noch, der Hans Keller kommt und wird uns berichten, wie die Arbeit war. Heute ist Christiane da. Ich freue mich ganz sehr. Ein herzliches Dankeschön, dass sie kommt. Sie hat gerade eine neue Arbeit angefangen und wusste eigentlich gar nicht, ob sie heute hier sein kann. Christiane Keller berichtet über Afghanistan, ein Land, das die Aussöhnung braucht. Bitte schön.
Assalamu alaikum, Friede mit euch. Ja, wie sieht das Thema Vergebung, Versöhnung in einem Land wie Afghanistan aus? Ich berichte von zwei Frauen, sehr starken Frauen, wie es bei denen so gelaufen ist. Seit über 30 Jahren ist in Afghanistan Krieg gewesen, viel war kaputt, nicht nur äußerlich, die Häuser, die kann man wieder reparieren, aber wenn man dann so in die Gesichter blickt, die einem begegnen, dann ist da noch unheimlich viel an Hass, an Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit Unversöhnlichkeit und solchen Dingen drin zu lesen. Dieses Thema hatte ich auch mit meiner Freundin. Es ging speziell um die Zeit der Russen, die Afghanistan von 97 bis 98 besetzt hatten. Und sie erzählte mir von dieser Zeit. Sie hatte ungefähr 30 bis 40 Personen aus ihrer Familie durch die Russen verloren. Sie wurden grausam ermordet. Und sie erzählte mir von einem nach dem anderen, welche Beziehung sie zu ihnen hatte. Und zwischendurch fiel immer wieder die Frage, wie kann man solchen Leuten vergeben? Und dann erzählte sie, die haben selbst vor alten Menschen nicht Halt gemacht, Kinder, Frauen vergewaltigt und was da alles an der Tagesordnung war. Und wieder die Frage, kann man denen überhaupt vergeben? Das klang für mich schon fast wie eine rhetorische Frage. Und dann erzählte sie von einem 4-jährigen Jungen. Das war wohl ein ganz kleines, pfiffiges Kerlchen, der einzige Sohn, lang erwartet. Und der wurde auch vor den Augen der Eltern ganz grausam umgebracht. Und wieder die Frage, wie kann man vergeben? Ich war sprachlos, nachdem ich mir das eine halbe Stunde lang angehört hatte. Den einzigen Gedanken, den ich hatte, wer bin ich, dass ich der Frau vorschreibe, wie sie vergeben soll und dass sie vergeben soll. Ich habe in den folgenden Wochen einfach nur für sie viel gebetet, dass sie zu diesem Punkt kommt. Es ist nicht nur der Krieg, es ist auch der Islam, der eigentlich die Vergebung an sich, wie wir sie kennen, nicht kennt. Und Versöhnung auch nicht. Es wirkt sich aus in dem, wie Rache geübt wird, Blutrache und diese ganzen Sachen. Oder im Alltag sieht es so aus, dass der Druck von einem an das nächstschwächere Glied weitergegeben wird. Da tritt ein Vater dem Sohn in den Hintern, mitten auf der Straße, der rennt zu seinem kleineren Bruder und verprügelt den. Das sieht man ständig überall. Ein anderes Beispiel ist, dass zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter meist eine besondere Spannung herrscht, weil die Schwiegertochter im Haus der Schwiegermutter wohnt in der Regel. Eine andere Freundin, die ist selbst Schwiegermutter geworden, von der möchte ich jetzt kurz berichten. Und ihre Tochter habe ich auch kennengelernt. Sie war 16, hübsch, etwas kleiner, machte auf mich eher so einen noch fast kindlichen, verspielten, unschuldigen Eindruck, als ich sie so etwas schüchtern eher wahrnahm. Und ja, meine Freundin, die war ihr eigentlich eine gute Schwiegermutter. Sie hat versucht, sie in den Haushalt langsam einzuführen, wie man kocht, putzt und was da alles so die Töchter dann können müssen und übernehmen müssen. Aber dieses Mädchen hat diese Fürsorge wirklich missbraucht. Das fing schon damit an, dass der Brautpreis viel zu hoch war, dann kamen unheimlich viele Geschenke, die sie forderte. Das Zimmer, das sie dann in dem Haus bekam, musste ganz speziell eingerichtet werden. Die Hochzeit war viel zu pompös, dass sich meine Freundin verschulden musste und so weiter. Und sie fügte sich einfach nicht richtig rein. Später stellten wir fest, dass sie als Spitzel fungierte zwischen ihrem Vater und meiner Freundin, beziehungsweise auch bei uns kam sie, um Informationen zu sammeln, die gegen meine Freundin verwendet werden sollte. Ihr Vater hat meine Freundin misshandelt, er hatte was gegen sie, sie waren Arbeitskollegen. Und daraufhin verlor er seinen Job, was dann dazu führte, dass ja, er erst recht sauer auf meine Freundin war. Schließlich landete meine Freundin vor dem Gericht. Damit waren wieder hohe Kosten verbunden, was über ein Jahreseinkommen hinausging. Ja, hätte meine Freundin nicht alles Recht der Welt gehabt, mal sauer zu sein auf dieses Mädchen, sie mal zurechtzuweisen oder ja, wenigstens nicht in ihrer Gegenwart über sie mal ein böses Wort zu verlieren? Ich habe das nie von ihr gehört. Gut, der Gerichtsprozess kam. Was passierte? Es gab einen Haufen falscher Beschuldigungen und die Richterin war so schlau zu merken, was da abging und sagte dann, dieses Mädchen muss ins Gefängnis. Zu dem Zeitpunkt war sie aber schon im 6. Monat schwanger und meine Freundin kniete vor der Richterin nieder und bettelte sie an, tun Sie das nicht, sie wird das nicht überleben. Daraufhin wurde sie freigelassen. Dieses Mädchen aber hat die Scheidung eingereicht, ist ausgezogen zu ihrer Mutter zurück. Aber ich habe immer noch kein böses Wort gehört aus dem Mund von meiner Freundin. Ein paar Monate später wurde das Kind geboren. Es war ein Sohn, Und das Mädchen hat es nicht mal eines Blickes gewürdigt. Es wurde gleich zu der Schwiegermutter geschickt. Und die hat es aufgenommen wie ihren eigenen Sohn. Ja, meine Freundin, die hat Vergebung und Versöhnung gelebt.
Heute Nachmittag erleben Sie Leute, die ausgesandt werden, und Sie werden vielleicht an Länder denken oder an Einsätze. Manchmal wird auch von Projekten geredet. Was Sie jetzt gehört haben, zeigt, das sind Begegnungen mit Menschen, die zählen und die die Arbeit von christlichen Fachkräften und Coworkers so wichtig machen. Wo man hineinkommt in die Familien, sieht, was hinter den Kulissen läuft und ein Stück dort hinein Jesus Liebe zeugen kann. Ich freue mich, dass jetzt Dr. Schaak da ist, der mit uns beten wird. Er macht die Wasserarbeit von christlichen Fachkräften in Kenia, sorgt dafür, dass Menschen frisches Wasser bekommen. Wir werden jetzt beten. Und ich freue mich darauf, dass wir hier einen Bruder haben, der sich über die Jahre so treu auch in der CFI-Arbeit einsetzt und eben nicht nur Brunnen bohrt und Wasserleitungen baut, sondern Menschen begegnet und mit ihnen über die Liebe Gottes redet.
Danke, Herr Jesus, dass wir das feststellen konnten und es auch, du es auch millionenfach bewiesen hast, wie dein Wort in aller Welt wirkt. Danke, dass du dafür deine Boten ausgesandt hast, dass sie dein Wort verkünden und auch durch ihre Taten bestätigen. Hab vielen Dank für alle Verheißung, die da dahinter steht. Danke für alle Arbeit von CFI und Hilfe für Brüder, die das ermöglicht, und auch Coworkers. Danke aber auch für alle, die hier sind und sich mutig zu dir bekennen. Und nun möchte ich dich auch ganz herzlich bitten und dir dafür danken, dass du mit deinem Geist bei der Predigt unseres Bruders Winrich Schäffbuch bist. Amen.
Grundlage unserer Arbeit sind nicht irgendwelche Visionen oder Pläne oder Ideen oder Planungen, sondern das Wort Gottes. Wir wollen immer hören, was will Gott? Und das ist die verpflichtende Grundlage unseres Dienstes. Wir haben ja, zieht sich durch den Tag hindurch, dieses Wort, die Liebe von Christus drängt uns. Eben hat Ulrich Weinhold das schon erwähnt. Wir wollen nicht mehr für uns leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und dann setzt Paulus fort in diesem Kapitel 2. Korinther 5. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Der dringende Auftrag für jeden von uns, allen Menschen diese Versöhnung in Christus anzubieten. Wir tun das stellvertretend für den auferstandenen und in den Himmel gefahrenen Herrn Jesus Christus. Das ist ein erster Auftrag an die Gemeinde. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, mit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es geht oft sehr aufregend, bewegt zu. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. In der Arbeit unserer Werke kam die Nachricht aus Westafrika, das Baby ist geboren. Wir wussten das schon Wochen vorher. In einer Arztfamilie wartet man auf das Kind. Große Freude. Dann kam wenige Stunden später Anruf, schwere Erkrankung. Die Ärzte sind ratlos, 41 Fieber, Mutter und Kind. Aber zur Beruhigung für alle Angehörigen derer, die draußen sind, das ist ja toll, oben am Flughafen Echterdingen steht ein zweistrahliger Düsenjet Tag und Nacht bereit und ein wunderbares Ärzteteam. Die haben miteinander Verbindung aufgenommen und dann startete diese Rettungsaktion. Aber Afrika ist Afrika. Der Mann mit dem Schlüssel war nicht da. Das ist so, das Flugzeug darf nicht landen. Der Herr Präsident hat Angst, ein Putsch kommt vom Ausland. 2 Tage stand dieses Team mit ihrem Düsenjet im Nachbarland auf dem Flughafen und wartet auf die Einfluggenehmigung. Wie geht das aus? Nun, unser Herr ist wunderbar. Es gab die Einreise noch und wenige Stunden später lag Mutter und Kind im Olgele. Das kennen wir Stuttgarter. Dem verdanken viele von uns das Leben. Und es ging alles ganz gut und war wunderbar, die Genesung schritt vorwärts. Und da rief eine Bildredakteurin an, eine ganz feine Frau aus Esslingen, war völlig überrascht und sagte, was sind das für Leute, die da hinausgehen? Das rührt mich, sagt sie, das bewegt mich. Dass sie das aufs Spiel setzen, dass sie das wagen, hat die große Mühe der Frau zu sagen, wissen Sie, das sind Leute, die haben weiche Knie wie Sie und ich. Und die haben auch Heimweh und das sind schwache Leute und die sehnen sich auch mal wieder nach einer kühlen Nacht, wo man richtig schlafen kann. Da sagt sie, aber warum gehen die hinaus? Und dann konnte ich ihr nur sagen, die treibt die Jesusliebe. Dann sagt sie, ich ahne, was sie sagen wollen. Sagt, und ich wünsche, dass sie Jesus kennen und die Liebe, mit der er auch sie liebt. Ich möchte Sie zunächst fragen, hat sie die Jesusliebe schon gepackt? Hat sie schon die Jesusliebe gepackt? Das ist heute eine Not in der Christenheit. Warum sind denn unsere Gemeinden so träge, so krank, so schläfrig? Da gibt es noch ganz viele Aktivisten, die wollen was auf die Füße stellen, aber es hat alles keinen Wert. Was fehlt, ist die Jesusliebe. Ich weiß nicht, wie in Ihrer Gemeinde, wie es da aussieht. Neulich sagten mir Leute, wo ich unterwegs war, wissen Sie, bei uns kommt der Name Jesus in einer Predigt schon gar nicht mehr vor. Wissen das die Leute noch am Ort, wer Jesus ist? Und Paulus sagt es noch viel schöner. Der Christus, der Messiaskönig, dem der Vater alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben hat. Dieser ewige Gottessohn kümmert sich um dein kleines Leben, interessiert sich für dich, hat dich wahnsinnig lieb. Wer diese Liebe entdeckt hat, der brennt, der ist entzündet, der ist bewegt. Wenn wir heute von der Liebe Gottes reden, ist es ein Riesenproblem. Dann sagen die Leute, wo hat Gott mich lieb? Mein Leben ist so schwierig, ich habe so viele Berufsprobleme. Warum bin ich dann krank, wenn Gott mich lieb hat? Sie wollen immer in ihrem Leben Gottes Liebe ablesen. An ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. An ihren Gefühlen. Aber der Paulus, der Obermissionar, der uns die Spur geschlagen hat, er sagt, wenn ihr von der Liebe von Jesus was entdecken wollt, müsst ihr wegblicken von euch. Und dann kam sein Thema, das er immer und immer wieder brachte. Er sagt es dann, ich habe euch doch Christus vor die Augen gemalt, wie er am Kreuz hing und starb. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf das alle, die an Glauben, nicht verloren gehen. Es gibt nur einen Ort in der Welt, wo man die Liebe von Jesus entdecken kann. Sie können suchen, wo Sie wollen. Sie können in sie hineinhorchen, Sie können meditieren, Sie können Askese machen. Die Liebe von Jesus können Sie nur am Kreuzestod des Sohnes Gottes ablesen. An dieser grausamen Geschichte, wo Jesus stirbt, das tat ich für dich. Unsere Leute sind ja in unserer Nachbarschaft alle sehr erregt und sagen, wo ist denn Gottes Liebe? Nach dem Amoklauf von Winnenden? Wenn die Terrorangriffe sich häufen, wenn die wirtschaftliche Lage immer schlechter wird, dann müssen Sie ein Christuszeuge sein und sagen, und doch ist es wahr, aber du kannst es nur erkennen und nur sehen, wie Jesus für dich am Kreuz starb. Nur da, diese Christusliebe. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt machen, dass wir es einfach ordnen, besser nach Hause nehmen können. Diese Christusliebe hat eine ganz gewaltige Schubkraft. Da gebraucht Paulus ein Wort. Er steht unter einem Zwang. Er ist genötigt. Er kann gar nicht anders. Nun ist das ein Gegensatz. Für uns ist Liebe ja was ganz Süßes, Geduldiges, Wunderbares, Zartes. Aber wer die Jesusliebe einmal entdeckt hat, begriffen hat, Jesus starb für mich, für meine Schuld, weil ich sonst verloren bin in Zeit und Ewigkeit. Wenn Jesus nicht für meine Schuld büßt, bin ich ein verlorener Mensch. Wer das begriffen hat, der steht unter einem Zwang, der muss das weitersagen, unter ganz, ganz großer Schubkraft. Wir lernen von den Afrikanern so viel und sind beschenkt. Vor 34 Jahren durfte ich zum ersten Mal nach Afrika. Ich durfte teilnehmen an einer großen Glaubenskonferenz der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. 10.000 Menschen kamen, tagelang waren sie gelaufen und mit Rädern gefahren, um sich eine Woche lang unter Gottes Wort zu versammeln. Und da war einer dabei, ein Evangelist, der war eigentlich ein Caltex-Ölmanager, aber hat alles aufgegeben, so sind die Afrikaner. Es gibt Wichtigeres. Ich möchte das herrliche Evangelium von Jesus weitersagen. Und ich sehe noch, wie dieser John Wilson an dem Pult stand, man saß im Freien, das geht ja da im Westen von Uganda. Und wie er immer wieder das gesagt hat, wer einmal die Liebe von Jesus erlebt hat, der wird hingerissen, dem ist nichts anderes mehr wichtig. Der wird beherrscht von dieser Liebe, das ist eine so große Kraft, dann hat er einen Vergleich gewählt. Das war wunderbar, damals war Muhammad Ali, das ist der Dr. Eisenfaust, heute Klitschko, aber das war so ein Schwergewichtsboxer und sagte, ich möchte einmal den Muhammad Ali mit seiner harten Rechte von der Jesusliebe erzählen, ich weiß, die wirft ihn um. Das schmeißt den stärksten Mann um, dass der ewige Gottessohn stirbt, damit er nicht verloren geht. Es war damals in Uganda eine ganz schreckliche Zeit. Da hat der Diktator Idi Amin geherrscht, ein Wüschling. 500.000 Menschen sind durch ihn ums Leben gekommen. Es war damals große Angst. Und ich sehe noch unseren Bruder Festo Kiwenschre, der auch bei uns in Deutschland so viel Dienste und Spuren hinterlassen hat. Der getrieben von der Jesusliebe oder von der Christusliebe ans Pult trat und der Gouverneur vom Diktator war auch da. Ein 27-jähriger Luftwaffenhauptmann, die Leute tuscheln, dann sagt er, vor ein paar Wochen hat er noch viele Menschen unten im Stadion eigenhändig mit seinem Revolver abgeschossen. Und dann steht unser Bruder Festo Kiwenschre oben und sagt, Afrika ist ein unheimlicher Kontinent. Afrikaner töten Afrikaner. Er hat den Mut, das zu sagen. Aber wenn wir Afrikaner entdecken, was die Jesusliebe ist, dann holt er uns raus aus diesem grausamen Hass. Und dann werden Ströme der Liebe plötzlich frei für unseren Kontinent und für unser Land. Dieses Zeugnis hat viele Opfer gekostet. Erzbischof Janani Luwum wurde von Idi Amin erschossen. als er dem Präsidenten selbst diese Friedensbotschaft überbrachte. John Wilson, von dem ich erzählt habe, der große Afrikaner, Caltex-Ölmanager, der Evangelist wurde, haben Räuber in Kampala abgeschossen, als sie sein Auto klauen wollten. Aber die Afrikaner sagen, und die Liebe Jesu ist stärker als der Tod. Und wenn die das machen, wir wollen bloß lieben. Das war die Kraft der ostafrikanischen Erweckung. Und dann singen sie immer dieses Lied, das Blut von Jesus macht uns rein von aller Sünde. Das ist Geheimnis. Wir leben davon und dann kann niemand mehr etwas tun. Die Schubkraft der Jesusliebe, die treibt uns. Paulus hat ja über die Liebe geschrieben. Und da sind ja viele Brautpaare immer wieder berührt, wenn sie dann in ihren Ring hineinkratzen lassen. 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Aber wissen Sie, Paulus hat nicht von meiner Liebe gesprochen, nicht einmal von der Liebe meiner Frau, die noch viel, viel größer ist. Sondern Paulus schreibt das Hohelied der Liebe von der Jesusliebe. Kein Mensch hat je so geliebt wie Jesus. Und darum sagt er, diese Liebe, die eifert nicht, die treibt keinen Mutwillen, die bläht sich nicht auf. Aber dann sagt Paulus, das war so wichtig, die korinthische Gemeinde war ja in großer Schwärmerei. Es ging um die äußere Schau, die wollte was darstellen. Paulus sagt, ihr könnt in Verzückung Gott anbeten. Es ist nichts, wenn die Jesusliebe fehlt. Ihr könnt eure ganze Habe den Armen schenken. Stell dir mal vor, wer macht das? Aber ohne Jesusliebe ist nichts. Ihr könnt als Märtyrer sterben, aber ohne Jesusliebe ist nichts. Dich muss die Jesusliebe treiben. Und dann kommt Paulus, ist jemand in Christus? So eine total neue Schöpfung. Liebe Schwestern und Brüder, das müssen wir erst noch ergreifen. Neue Menschen werden durch die Jesusliebe. Und das ist so wichtig, dass wir am Missionstag nicht bloß hören, sondern dass wir merken, wir hier im Heidenland, wir brauchen dieses herrliche Evangelium der Jesusliebe, das uns ganz neu entzünden und entflammen will. Und das wollen wir weitergeben in einer grenzenlosen Liebe. Nächster Punkt. Aber so viele Menschen kennen diese Christusliebe nicht. Ja, Millionen und Abermillionen. In Deutschland ist vielleicht der höchste Prozentsatz viel höher als in Afrika, die diese Christusliebe vielleicht noch vom Hörensagen erkennen, aber überhaupt nie was empfunden. Stinklangweilig, sagen wir, aber gleich abgelegt und hat nichts für mich zu bedeuten. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der bleibende Auftrag, nicht bloß von unseren Missionsmitarbeitern, sondern von jedem, den Jesus lieb hat, dass er es jedem bezeugt. Und ich kann Ihnen sagen, das ist das Evangelium, das in der ganzen Welt allein Menschen zum Glauben an Jesus führt. Jesus starb für dich, er hat dich lieb, er tilgt deine Sünden. Wir haben es gehört vom Islam. Wie ist das heute in den Slums von Indien? Wo sie hausen in ihren Millionen Menschen, in ihren Blechhütten und im Dreck und im Schlamm und wenn es da regnet. Aber für diese Inder, die Outcasts sind, Hinausgeschmissene, die nichts gelten in der Gesellschaft, sagen die Christen immer wieder, wir geben Medizin, wir geben Brot, wir helfen mit Bildung, wir machen Aktion, Genossenschaft, alles. Aber das Größte, wenn diese Leute da sitzen und die Botschaft hören, ihr seid würdig, Gottes Kinder zu sein in einer brutalen Hindu-Religion, die Millionen Menschen einfach ausgrenzt als Nichtmenschen, die gar keine Chance haben aufzusteigen, die nichts gelten als Kastenlose. Jesus nimmt euch als vollwertige Gotteskinder an und das ist in Indien dieses Evangelium, das den Zorn der Hindus erregt, die Botschaft, die aktuellste Botschaft, die man heute in Indien verkünden kann, von Menschenwürde und Menschenwert. Und Sie können das entdecken, dass in einem sozialistischen Staat wie in China Die haben doch alles geklärt. Mit gerechten Löhnen und gerechtem Einkommen und wie man Wirtschaftskrise löst und wie alles der Gesellschaft gehört. Vor Jahren, sehr schön, was in China alles möglich ist. Wir sind ja nicht der Meinung, wie auch immer wieder bei uns vertreten wird, dass gegenwärtig in China eine große Christenverfolgung läuft. Das ist nicht gerechtfertigt. Es hat große Schwierigkeiten, es hat große Behinderungen, es hat auch Schwierigkeiten für einzelne Leute. Hat die Regierung eine Kirche erlaubt in dieser Stadt Yanxi, wo es schon unzählige Hausgemeinden gibt. Und wie diese Kirche gebaut wurde, übrigens, eindeutiges, bibeltreues Zeugnis, viele tausend Menschen, Sonntag, 5 Gottesdienste nacheinander, oben auf dem Turm ein rotes Kreuz und nachts wird es mit Scheinwerfern angestrahlt, dort oben an der nordkoreanischen Grenze, an der Stadt mit 500.000 Menschen, über die ganze Stadt hinweg sichtbar, das Kreuz von Jesus, das zieht. Liebe Schwestern und Brüder, wisst ihr das? Das ist das Wichtigste, was wir verkünden müssen. Jesus liebt dich, das darfst du wissen, in deinen Nöten, in deinen Traurigkeiten. Jesus liebt dich und das trägt dich und das treibt dich, ist jemand in Christus. So ist eine neue Schöpfung und du bist Botschafter dieser Christusversöhnung, es den Menschen zuzurufen. Meine letzte Frage ist, was treibt dich? Uns treibt die Jesusliebe, die Christusliebe. Was treibt dich? Ich habe mir überlegt, vorher einige gegrüßt, dass eine Frau dabei die trauert um ihren Mann. Andere treiben wirtschaftliche Sorgen, andere haben Ängste, andere haben Gesundheitssorgen. Was treibt dich? Wissen Sie, man kann gar nicht so raus, wie man immer meint. Wir sind wie unter einer ganz schweren Erdanziehungskraft. Diese Dinge fallen über uns her. Und dann wollen wir es ganz offen sagen. Wir sind an die Sünde gekettet mit einer schweren Eisenkette und lösen nicht auf. Da leben manche von uns in unklaren familiären Beziehungen oder Ehebeziehungen, in Unreinheit, in bösen Dingen drin und können sie nicht lösen. Es zieht sie runter. Wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Und das ist auch der Not von Afrika. Ich las jetzt einen Bericht eines Atheisten der Times, der sagt, ich bin zwar kein Gläubiger, aber Afrika kann nur durchs Evangelium befreit werden. Die schrecklichen Bindungen von Blutrache, von Hass, von Stammeshochmut, von Korruption, von Ausbeutung, wie das weitergeht durch die Generationen. Und Afrika ist so gestört. Doch nicht bloß Afrika. Das ist die Not unserer Gesellschaft. Das ist die Not unserer Christengemeinden. Das ist die Not unseres eigenen Lebens. Und da gibt es ganz viele Leute, die sagen, aber für mich hat Jesus nicht sterben müssen. Wegen mir hat kein Blut fließen müssen. Du bist auch nie herausgekommen aus den Bindungen deiner Sünde und der Gottesferne. Wenn Jesus sagt, nur einen Weg gibt's, das Blut von Jesus macht uns rein von aller Sünde. Gott sei Lob und Dank, Gott hat eine Versöhnung gestiftet. Und dann müssen wir sagen, es gibt sonst gar nichts. Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins vor Liebe? Du hast dich an mich hingehängt, du bist mir nachgegangen, du suchst mich. Jetzt lass dich doch versöhnen mit Gott. Wissen Sie, dass die meisten Christen in Deutschland noch gar nicht mit Gott versöhnt sind? Die haben den christlichen Glauben mitbekommen, wie das Grundgesetz. Da steht irgendwo was geschrieben, aber was das für mich genau bedeutet, wissen sie gar nicht. Weißt du, dass Jesus dein Heiland, dein Retter sein will? Ich bin so froh, wenn wir heute zuerst an diesem Missionstag merken, wie Jesus uns wieder frei machen will, durch seine große Liebe hineinversetzen will, verändern will, erneuern will und dass sie neu, verändert, versöhnt nach Hause zurückgehen. In eine gewiss komplizierte Ehe mit viel Streit und Zank, in Spannungen mit ihren Kindern, in große Sorgen, aber versöhnt. Wir brauchen diese Christusliebe. Und dann wissen Sie, in dieser Welt gibt es sonst keinen Frieden, keine Geborgenheit, keine Sicherheit, als die festzuwissen, ja, ich weiß, Jesus lässt mich nie los aus seiner Hand. Er hat sein Leben für mich gelassen. Ich gehöre ihm und ich bin versöhnt. Mein altes Leben ist abgelegt. Ach, wie sagt das Paulus so schön, mit Christus gestorben. Sind Sie mit Christus gestorben? Das Alte abgelegt, damit ich bloß noch für ihn lebe. Einige werden in die dritte Welt gehen, aber einige werden aufbrechen zu Missionsreisen hier in ihrer Familie, in ihrer Umgebung, an ihrem Ort, damit wir Zeugen sind, Botschafter der Versöhnung. Gib das weiter, was Jesus gibt, die herrlichste, größte Botschaft. Das ist der Mittelpunkt, der Auftrag. Red nicht um den heißen Brei herum. Sag's klipp und klar, um was geht's. Es geht um Befreiung aus der Gottesferne, aus der Verlorenheit, Heimkehr zu Jesus durch die Versöhnung, durch sein Blut. Ergreif das und nimm das. Lass dich hineinnehmen in das Kräftige, in die kräftige Schubkraft der Liebe von Jesus. Amen.
Lieber Winrich, bleib da. Ich bin so dankbar, dass wir hier diese gemeinsame Zeit haben können. Ich habe mich so gefreut, nachdem er sich 2 Jahre lang fast ein bisschen gewehrt hat, zu kommen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, vor 2 Jahren habe ich hier einen Grußwort vorgelesen, da war Winrich unterwegs. Letztes Jahr hat er die Aussendung gemacht, heute hier die Predigt. Heute geht einer von den Enkelsöhnen selbst mit nach vorn, wird ausgesandt heute Nachmittag mit Coworkers. Ich habe ihn vor uns nicht extra angesagt, weil man, glaube ich, diesen Mann hier nicht mehr ansagen und anmoderieren muss. Aber es gibt viel zu danken. Und ich darf Ihnen sagen, ich gehe durch die Welt in der Nachfolge dieser Leiterschaft und ich treffe auf der ganzen Welt Leute, die den Winrich-Chefbuch dann manchmal Winnie nennen oder anders, weil sie das Chefbuch nie richtig rausgebracht haben in ihrer Sprache.
Winrich-Chefbuch.
Aber die immer gesagt haben, diese Kreuzesbotschaft und dieses Jesuswort, das hat er immer dabei gehabt. Ich danke dir dafür, dass du uns das gegeben hast.
Danke.
Ich musste noch schmunzeln über manche Seelenverwandtschaft. Paulus, der dann darüber redet, Christus als gekreuzigt vor die Augen gemalt. Ich habe es in meiner Vorbereitung für heute auch noch mal irgendwo drin stehen. Das ist das, was uns beide ein ganzes Stück bewegt und das ist es, was den Auftrag von unserer Arbeit ausmacht. Menschen Jesus vor die Augen zu stellen. In aller Schwachheit, die wir selbst dabei haben. Wir wollen jetzt zusammen singen, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Vielleicht auch nicht davor zu fürchten, dass er selbst in aller Schwachheit unterwegs ist. Singen Sie es auch in diesem Sinne. Wir werden bei diesem Lied ein Dankopfer einsammeln. Wir wollen Sie nicht bedrängen. Wenn Sie etwas hineingeben wollen, dann tun Sie das und sonst tun Sie es bitte nicht. Lassen Sie uns gemeinsam singen, die Nummer 3. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Thank you.
Amen.